Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Das ist die Frage, die wir immer stellen, wenn die Gewalt vorbei ist. Wie konnte das geschehen? Hätte man es vermeiden können? Ich würde mich also als einen Historiker mit einer philosophischen Perspektive beschreiben, der versucht, Antworten auf gegenwärtige Fragen zu geben. Es muss Freude machen und mir macht in Frage stellen und wildes Denken, das macht mir Freude, nicht angepasst zu sein. Das finde ich gut. Und wenn sich das in einem Satz widerspiegelt und die Leute mir sagen, das ist das größte Kompliment, ich habe, während ich dich las, dich sprechen gehört. Ich bin Anfallschreiber. Wenn mir was einfällt, dann schreibe ich. So lange, bis mir nichts mehr einfällt. Und in der Regel korrigiere ich meine Sätze auch nicht. Nämlich, wenn ich einen Anfall habe, dann bleiben die Sätze stehen. Die stehen da so, wie ich sie geschrieben habe.
Hallo, herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute haben wir das dritte Mal in Folge, dass wir eine Sendung hier, unser Gespräch mit der Kamera aufzeichnen. Und ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß dabei, wenn Sie mit mir Jörg Babarowski kennenlernen. Hallo, Herr Professor Babarowski.
Hallo.
Ich freue mich, dass Sie heute hier sind.
Freue mich auch.
Herr Babarowski, Sie sind Historiker und wenn über Sie recherchiert wird, kommt ganz oft der Zusatz Gewaltforscher hinzu. Wird es dem gerecht, wie Sie sich als Historiker verorten und verstehen?
Nein, bin kein Gewaltforscher, ich bin Historiker. Und Historiker, das beschreibe ich eigentlich immer so, wenn mich gefragt werde, was Historiker eigentlich machen. Die reisen in eine andere Welt, die vergangen ist, und in ein anderes Land. Das ist wie die Reise irgendwo hin, wo alles anders ist als zu Hause. Das ist das, was Historiker machen. Und wenn sie dahin reisen, dann wundern sie sich. Wundern sich, dass die Dinge anders sind, dass das komisch ist, dass Menschen alles anders machen, als wir es tun. Und aus der Verwunderung kommt dann die Frage, warum ist das so? Warum ist es nicht so, wie wir es machen? Und dann kommt aus der Neugier kommen die Fragen und manchmal auch die Antworten. Und die Gewalt ist ja doch etwas Verstörendes. Wir alle wissen, dass es Gewalt gibt, aber Gewalt verstört uns. Und wir fragen uns, wie konnte das geschehen? Das ist die Frage, die wir immer stellen, wenn die Gewalt vorbei ist. Wie konnte das geschehen? Hätte man es vermeiden können? Und das interessiert mich. Das hat mich über Jahre interessiert, aber das ist keine spezifische Frage, von der man sagen könnte, die kann nur ein Gewaltforscher beantworten. Ich bin ja kein Psychiater, kein Mediziner oder Psychologe, sondern Historiker. Und ich interessiere mich für den Kontext, also für den kulturellen, sozialen Raum, in dem Gewalt passiert und schaue genau hin, was das ausmacht und wie das die Menschen in einem Raum verändert, weil ja Gewalt etwas Dynamisches ist, was niemand ignorieren kann. Deshalb strukturiert die Gewalt die sozialen Beziehungen neu. Das ist das, was mich interessiert. Aber nicht nur das. Gewalt ist für mich eine der vielen menschlichen Existenzweisen, neben der Liebe und anderen Zuständen, in denen Menschen sich befinden, oder das Existenzial des Verstehens. Wir alle sind verstehend in der Welt. Es gibt viele Dinge, die sich im Leben gar nicht ändern, die gar nicht historisch sind. Und für die interessiere ich mich auch. Und dass die Gewaltbücher dann wahrgenommen wurden, hat mit dem Thema Gewalt zu tun. Das ist ja immer sexy. Das ist das, was die Leute gerne lesen wollen, was sie anspricht. Aber ich habe auch zahlreiche andere Sachen gemacht.
Dann nehmen und nutzen Sie gleich die Bühne und nehmen Sie uns noch ein bisschen mit in Ihr großes Oeuvre, in das ganze Potpourri, was Sie so im Angebot haben, quasi im Bauchladen. Total spannend, nämlich wissenschaftlich.
Ja, also die Fragen, mit denen ich mich befasst habe, das hat auch damit zu tun, dass ich in meinem zweiten Fach Philosophie studiert habe. Das hat mich immer besonders interessiert. Also wie man als Historiker die Geschichten präsentiert, die man schreibt. Und wie man darüber reflektiert, was man macht. Es gibt ja Historiker, die von sich sagen, sie wüssten, was die Geschichte ist. Und dass man aus der Geschichte lernen könne. Da würde ich aus einer philosophischen Perspektive immer sagen, nun ja, wenn das so wäre, dann müsste es über einen Gegenstand nur ein Buch geben, dann wäre alles gesagt. Aber es wird immer wieder ein neues Buch über ein schon besetztes Thema geschrieben, weil die Geschichten eben kein Ende nehmen und die Fragen immer andere sind und die Perspektiven andere sind.
Wir schreiben also von einem Ort und einer Perspektive heraus, beschreiben wir die Geschichten. Wenn mir jemand sagt, er habe etwas aus der Geschichte gelernt, dann sage ich immer, dann erzähle mir deine Geschichte, dann kann ich dir sagen, was du aus ihr lernen kannst, aus dieser Geschichte. Kurzum, mich interessieren diese philosophischen Fragen, hermeneutischen Fragen, Fragen des Verstehens und die Fragen, die einem Auskunft über uns selbst geben. Die Geschichte ist in meiner Perspektive, ist das eine Gegenwartswissenschaft. Das irritiert viele, wenn sie das hören, aber in die Vergangenheit können wir nicht zurück, weil sie vergangen ist. Und unsere Fragen kommen aus dem Jetzt. Was interessiert mich jetzt? Was finde ich am menschlichen Leben befremdlich? Aber das Befremdliche kommt ja nicht daher, dass ich in dieser Zeit gelebt habe, sondern aus der Gegenwart. Und das ist, was wir tun. Und ich versuche in einer philosophischen Perspektive mir darüber Gedanken zu machen, wie wir unser eigenes Leben in Geschichten fassen, indem wir uns auf die Vergangenheit berufen. Also Geschichtsphilosophie. Das ist das Zweite, was mich immer interessiert und fasziniert hat, womit ich mich beschäftige in meiner Arbeit. Die Gewalt, ja, das spielt eine Rolle, aber dann Fragen von Herrschaft, von Recht, die mich interessiert haben. Die Frage des Imperiums, was hält eigentlich imperiale Staaten zusammen, die keine Nationalstaaten sind. Es ist eine ganze Bandbreite von Fragen und immer ist für mich wichtig, dass ich an meinem Beispiel, nämlich Russland und die Sowjetunion, etwas über das Leben überhaupt erklären kann. Dass man das Buch, das ich geschrieben habe, auch lesen kann, wenn man sich gar nicht für Russland interessiert und denkt, aha, so habe ich über das Leben noch nicht nachgedacht. Ich würde mich also als einen Historiker mit einer philosophischen Perspektive beschreiben, der versucht, Antworten auf gegenwärtige Fragen zu geben.
Würden Sie sagen, dass das ein Alleinstellungsmerkmal für Sie und Ihre Herangehensweise ist?
Ja, das würde ich sagen, weil ich das auch immer betone, dass diese philosophische Perspektive eine ist, die sich unterscheidet von dem, was andere machen. Jeder kann ja machen, was er oder sie möchte, aber ich mache das so, weil ich glaube, dass es letztendlich eigentlich nur darauf ankommt, sich selbst besser zu verstehen und seine Gegenwart. Darum geht es. Und man will den Leuten, viele behaupten das ja, dass sie das können, aber man will ja seinen Lesern nichts darüber sagen, wie das Leben in der Vergangenheit an sich gewesen ist, weil man ja immer nur einen gewissen Ausschnitt aus dem Überlieferten, was aus der Vergangenheit übrig geblieben ist, zur Verfügung hat. Und man hat auch nur das zur Verfügung, was sich aus den Fragen ergibt, die man an einen Gegenstand stellt. Und deshalb ist es für mich immer wichtig, mir zu überlegen, was will ich an mich selber verstehen und was will ich meinen Lesern mitteilen über das menschliche Leben. Es geht immer nur um Menschen und ihre Sinndeutung, um nichts anderes. Und nicht um das öde Nacherzählen von irgendwelchen Fakten, die man irgendwo gefunden hat. Das ist nicht das, was wir machen. Das kann im Grunde auch jeder. Dafür braucht man keine Historiker, um Fakten zu sammeln.
Und Sie spannen ja ein recht großes Feld immer auf. Also Sie beschäftigen sich ja auch mit, wie Sie es eben gesagt haben, mit Imperien, mit größeren Zeiträumen, mit größeren Gebieten, mit größeren Zusammenhängen des philosophischen Denkens, auch im historischen, im philosophischen Kontext. Und Sie versuchen, Erklärungen zu finden, aber ohne zu belehren, wenn ich das so sagen darf.
Richtig. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man seine Leser nicht belehrt. Also, dass man aus der Geschichte, die man erzählt, etwas Eigenes herausziehen kann. Worauf es mir ankommt, ist, Leserinnen und Leser mit einer Auffassung zu konfrontieren, die sie möglicherweise verstört, irritiert oder die Bilder in ihren Köpfen hervorrufen und die sie dazu anregen, nachzudenken, auch Widerspruch zu erzeugen. Darum geht es ja am Ende in dieser Arbeit. Das ist im Grunde mein Bedürfnis, genau das zu machen. Und wenn das gelingt, wenn die Leute diese Bücher lesen und mir schreiben, damit seien sie nun gar nicht einverstanden, dann finde ich das gut. Gut finde ich aber auch, wenn Sie schreiben, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und jetzt überlege ich mir, wie man das auf andere Weise sehen kann. Wenn ich also bemerke, dass die Leser sich mit sich selbst beschäftigen, am Ende ist ja, Martin Walser hat immer gesagt, wenn das Buch fertig ist, ist es das Buch des Lesers. Es ist nicht mehr das Buch des Autors. Das muss der Autor wissen, dass das das Buch des Lesers ist. Er kann es nicht mehr ändern. Das liegt da und jeder kann damit machen, was er oder sie will mit diesem Buch. Und so ist es auch. Und wenn es gelingt, dann machen die viel Unterschiedliches damit, die Leute. Und damit, finde ich, ist alles erreicht, was man erreichen kann.
Jetzt hoffe ich, Sie kriegen nicht zu viele Mails oder Zuschriften jetzt, wo jemand Ihre Bücher kauft, weil er uns hört und sagt, oh, endlich mal einer, der Widerspruch will und den auch aushalten kann offensichtlich oder mit mir ins Gespräch geht. Aber auch das würde ich gerne nochmal betonen wollen. Die Diskussion und auch das, was es in demokratischen Gesellschaften braucht, nämlich auch Widerspruch, Argumente aushalten, miteinander auch um etwas ringen, ist ja auch was, was Ihnen wichtig ist.
Mhm. Ja, aber die Wissenschaft ist natürlich etwas anderes als die Politik. Im politischen Raum geht es ja darum, dass man Unterstützung mobilisieren will für eigene Auffassungen. Im politischen Raum darf man parteiisch sein. Man darf ungerecht sein. Man darf andere verunglimpfen, bis in gewissen Graden. Das schreibt ja das Strafgesetzbuch vor, was dann nicht geht. Das ist ein Kampfraum, der politische Raum. Parteien streiten um Macht, sie werben um ihre Anhänger und sie tun das mit allerlei unangenehmen, aber erlaubten Mitteln. Die Wissenschaft ist kein solcher Raum, sondern in der Wissenschaft müssen Argumente plausibilisiert werden. Ich kann nicht in der Wissenschaft sagen, dass die Auffassung von X deshalb nicht plausibel ist, weil mir dessen Frisur nicht gefällt oder weil der die falsche politische Partei wählt. Das hat nichts zu suchen. In der Wissenschaft geht es darum, eine Perspektive zu verstehen. Also zu verstehen, wie der andere aus seiner Perspektive zu einem anderen Urteil gelangen konnte. Und das zu belegen. Im politischen Raum will ich den anderen gar nicht verstehen, wenngleich das oft hilfreich wäre, wenn sich jemand der Mühe unterziehen würde, zu verstehen, warum die andere Partei und die anderen Politiker auf andere Weise an die Sache herangehen. Aber in der Wissenschaft ist das das A und O. Das müssen wir machen. Das heißt eben nicht, dass wir einen Standpunkt der Neutralität einnehmen können. Das geht nicht, sondern wir sind immer schon an einem Ort und sehen immer aus der Perspektive. Aber wir müssen unseren Leserinnen und Lesern klar machen, was die Perspektive ist, aus der mein Urteil kommt. Und dann können die anderen sich damit beschäftigen und sagen, ich habe verstanden, dass aus der Perspektive eines gläubigen Muslims über die Frage der Geschlechterverhältnisse möglicherweise ein anderes Urteil kommen wird, als aus der Perspektive einer Person, die in einem aufgeklärten, säkularisierten Kontext kommt. Und dann hat man verstanden, dass man die Welt sehr verschieden sehen kann und dass man das auch darf. Und dass man als Geisteswissenschaftler jetzt nur die Funktion hat, zu erklären, warum das so ist. Und es nicht zu beurteilen oder verurteilen. Ja, also es hat ja gar keinen Sinn, die Toten nochmal zu erledigen und ihnen zu sagen, dass sie alles falsch gemacht haben. Davon hat ja kein Leser irgendeinen Gewinn. Sondern man will das verstehen. Und so verstehe ich meine Rolle.
Mhm. Ich finde das total faszinierend, dass Sie uns auch mitnehmen, wie Sie Ihre Rolle verstehen. Ist das was, was Sie schon früh einüben konnten, wenn Sie, ich mache jetzt mal einen Bogen zurück in Ihre Jugend, in Ihre Kindheit, wurde so eine Art, ein Gespräch zu denken bei Ihnen schon zu Hause praktiziert, kultiviert, wenn Sie zusammen waren?
Nein, das wurde gar nicht kultiviert. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich es später so schätzen gelernt habe. Ich komme aus einem vollkommen unakademischen Elternhaus. Vater hatte nicht studiert, Mutter Volksschule 9 Jahre. Die ganze Verwandtschaft waren Bauern oder Arbeiter im Falle meines Vaters. Also unakademisch, nicht orientiert auf das Gespräch, sondern eher auf die klare Ansage, was meinen Vater anging. Jahrgang 1925, war noch Wehrmachtssoldat, die ganz anders sozialisiert wurden. Keinesfalls unangenehm, aber eben anders. Und diese Frage, wenn ich meinen Vater die Frage gestellt hätte, ich interessiere mich dafür, in die Perspektiven anderer Leute einzunehmen, hätte gar nicht verstanden, warum man das tun soll. Das ist auch nicht schlimm. Und dann bin ich als Jugendlicher in dieser kleinen Partei in eine kommunistische Gruppe geraten. Kommunistischer Bund Westdeutschland. sind viele heutige Politiker von den Grünen, die sind da gewesen, in dieser Partei. Das war eine maoistisch-stalinistische Splitterpartei. Eigentlich aus der Perspektive von heute ein gruseliger Laden. Autoritär, obrigkeitsgläubig, also einfach nur schrecklich, aber es war attraktiv in diesem kleinen Ort, wo sonst nichts passierte. Dann mit Kommunisten aus der nahegelegenen Universitätsstadt Göttingen in Kontakt zu kommen. Die haben aber das Ideal der Intoleranz gepflegt. Die Bekämpfung von Feinden, die Vorstellung, man könne Gesellschaften so einrichten und Menschen glücklich machen, indem man die Klassenfeinde vernichtet und liquidiert. Das hat sich Gott sei Dank niemand vorgestellt, wie man das denn eigentlich machen kann. Ich habe da mitgemacht und ich war als, wenn man 16, 17 ist, was man da erwarten, intolerant, rücksichtslos und man völlig egal, was andere Menschen gedacht haben darüber, sondern man hatte die Wahrheit. Ja, die trug man in sich, weil das in den Heiligen Schriften von Marx und Lenin stand, die diese Leute natürlich dann richtig auslegten. Kurzum, ich bin, als ich da rauskam, Anfang der 80er Jahre an der Universität Göttingen studierte, habe ich mich davon nach und nach gelöst. Die Partei hat sich dann aufgelöst und die gingen alle zu den Grünen. Da haben sie sich dann irgendwann zivilisiert bei den Grünen. Und ich selber hatte keine Lust mehr darauf. Keine Politik, keine Parteien, keine Ideologien, nichts wollte ich von dem mehr sehen. Und ich habe dann angefangen, mich mit philosophischen Fragen zu beschäftigen und habe das schätzen gelernt, die Perspektiven, die andere einnehmen, zu verstehen, weil ich mich über mich selbst gewundert hatte. Mhm. Wie konntest du denn so irre sein und dir Mao Zedong und Pol Pot als Plakat in dein Zimmer zu hängen? Kann das denn sein? Ja, pubertäre Kinder machen ziemlich viel Blödsinn. Aber mich hat es am Ende doch verstört und im Gegensatz zu vielen Politikern, die dann später bei den Grünen gelandet sind, wäre mir niemals eingefallen zu sagen, das war alles richtig. Ja, dass wir waren dafür soziale Gerechtigkeit. Nein, das hat mich verstört und hat mir doch gezeigt, wie schnell man verführbar ist und wie schnell das geht. Seither habe ich eine große Aversion gegen alle möglichen Eindeutigkeitsvorstellungen. Das mag ich einfach nicht. Und vom Politischen habe ich mich seither einfach auch ferngehalten.
In Göttingen an der Universität kommt es ja dann so zu diesen ersten lehrenden, professoralen Studentenbegegnungen oder so. Hat Sie da was ganz besonders auch geprägt in dieser Zeit? Hatten Sie einen Mentor, jemand, der Sie fasziniert hat im Denken?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich kann nicht sagen, dass ich irgendeinen Professor hatte, von dem ich sagen würde, der hat mich wahnsinnig beeindruckt. In der Philosophie war das der Philosoph Kramer, der machte fantastische Vorlesungen über Hegel und ich habe mich dann in Hegels Texte verliebt, in die Phänomenologie des Geistes. Und Kramer war eine charismatische Figur, der konnte das. Der ging in den Hörsaal ohne Manuskript und er hat uns 90 Minuten durch diese schwierigen Gedankengebilde durchgeführt, in einer Sprache, die verständlich war. Nun war das ein Schüler von Gadamer, der das eben auch konnte. Das war sehr beeindruckend. Vorlesungen waren am Freitagnachmittag. Also nur für die Überzeugten.
Ein Horror für heutige Studierenden. Eine Vorlesung ohne Skript, das man kopieren, mitschreiben, so auf Folien sehen kann. Und dann noch Freitagnachmittag. Gibt es heute wahrscheinlich gar nicht mehr bei Bachelor Master.
Nee, das gibt es nicht mehr. Es gibt auch nicht mehr die originellen Typen. Der hatte obendrein noch die Angewohnheit, Leute zu sich nach Hause einzuladen. Da wurden Unmengen von Alkohol getrunken. Das kann man sich ja heute auch gar nicht mehr vorstellen. Ja, und in der Geschichte wurde diese Professur für Geschichte Osteuropas neu besetzt. Und ich bin da eigentlich zu den Lehrveranstaltungen des Professors, der da mein Doktorvater wurde, Hilder Meyer hieß der, zu dem bin ich gegangen, weil ich meine merkwürdige, gerade eben vergangene Vergangenheit als Mitglied in diesem kommunistischen Bund aufarbeiten wollte. Und der macht ein Seminar über Stalinismus, da bin ich hingegangen. Und das war so ein Sozialdemokrat, der mit der Helmut-Schmidt-Ausrichtung. Und der war ein außerordentlich toleranter, offener und freundlicher Mensch, der es verstanden hat, uns zum Nachdenken darüber zu bringen, über die Perspektiven, die einem präsentiert wurden. Da waren alle Auffassungen möglich in diesem Oberseminar, das der machte. Es musste nur begründet werden. Meinung und Stammtisch wurde nicht geduldet, sondern es musste begründet werden. Ich erinnere mich daran, dass wir ein Seminar hatten bei ihm zu Hause. Er hat uns nach Hause eingeladen und damals war der Historikerstreit. Das war 1986, war das eine große Kontroverse zwischen Ernst Nolte und anderen. Es ging hoch her in der Öffentlichkeit. Und er hat uns aufgefordert, dass wir Rollen spielen. Er hat gesagt, du übernimmst die Rolle von dem und dann sollte man die Perspektive einnehmen und die verteidigen. Das war eine wunderbare Übung in Toleranz, in Offenheit und das hat uns allen viel gebracht. Und ich hatte das Gefühl, wir alle in diesem Seminar haben davon sehr profitiert. Das hat mich beeindruckt und die Freiheit, die man hatte. Es gab kein modularisiertes Studium. Man hatte 3 Proseminare, 3 Hauptseminare, dann gab es eine Zwischenprüfung, dann nochmal 3 Hauptseminare und Schluss, das war's. Und irgendwann, wenn man eine schlechte Hausarbeit geschrieben hat, dann schrieb man die so lange um, bis sie gut war. Und das durfte man ausprobieren. Ja, ich bin zur großen Goethe-Vorlesung von Albrecht Schön im Audimax gelaufen. Ich habe aber gar nicht Germanistik studiert, bin aber hingegangen. Oder es gab den berühmten Gadamer, der kam 1988, kam der zu einem Vortrag, der war der schon 88. Das Audimax, 1000 Studierende saßen da und haben sich den angehört. Und das war so eine Welt, die noch davon lebte, dass Wissenschaft Exzentrizität braucht, das Ungewöhnliche. Es gab völlig verrückte Professoren. Das ließ man denen durchgehen, weil die einfach gut waren. Die konnten machen, was sie wollten. Aber wir Studenten konnten auch machen, was wir wollten. Niemand hat uns kontrolliert. Und das war aufregend. Das war ein intellektuelles Vergnügen, alles auszuprobieren, überall hinzugehen und sich Anregungen zu holen. Ich habe diese Zeit in wahnsinnig guter Erinnerung.
Das ist total schön. Also auch nicht nur diese intellektuelle Freiheit, die Sie gesagt haben, sondern auch vielleicht die Stimulanz zur intellektuellen Weiterentwicklung, weil das Konsumieren eben anders war von Wissenschaftsinhalten, so wie Sie es beschreiben.
Ja, das war völlig anders. Niemand fragte danach, und welchen Beruf wird man dann ergreifen? Oder wie viele Punkte brauche ich eigentlich für irgendein ein Seminar? Die Vorlesung, die wurde ja überhaupt nicht geprüft und die waren trotzdem voll. Für Vorlesungen gab es weder eine Prüfung noch eine Anwesenheitspflicht, gar nichts. Man ging da einfach hin, wenn es interessant war. Und die Hörsäle waren voll. Bei den interessanten Leuten, bei den Langweilern waren sie leer. Und so ist es jetzt nicht mehr. Die Studenten werden den Seminaren zugewiesen, die ihre Module passen. Ob sie sich nun für die Dozenten interessieren oder nicht. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es eine große Rolle spielte, also für die Wahl des Studienortes, ob man von gewissen Professoren schon was gelesen hatte. Man hatte irgendwie eine Vorstellung von einem Fach und von den Leuten, die es da gab. Heute weiß doch im Grunde, glaube ich, würde man sagen, die meisten Studenten wissen überhaupt nicht, was ich schreibe und mache, die da bei uns sind. Das werfe ich denen gar nicht vor. Es ist nur eine andere Motivation, ein Studium zu ergreifen, als das früher der Fall gewesen ist. Heute macht man in der Regel Lehramt, weil man Lehrer werden will und kriegt damit einen entfristeten Job irgendwo an der Schule. Und früher war ein Lehramt eher die Minderheit. Die meisten studierten auf Magister, weil der Lehrerberuf, ja, der war erstens nicht so attraktiv und zweitens gab es zu viele. Der Lehrermangel kam erst später. Und ich habe das als eine Zeit des Experimentierens, des Ausprobierens wahrgenommen, des wilden Lesens. Ich habe mal ein Semester lang bin ich gar nicht zur Uni gegangen, weil ich die Phänomenologie des Geistes allein für mich nochmal durcharbeiten wollte. Das ging aber. Hat keiner gefragt, wo warst du denn? Sondern, ja, ich habe mich in Göttingen im Botanischen Garten gesetzt. Hatte eine Flasche Bier dabei und habe mir einen Text durchgelesen. Und das vermisse ich heute. Ich fand das, es war ein Gefühl von großer Freiheit. Und am Abend habe ich da in Göttingen in den Kneipen mit anderen herumgesessen. Aber abends war Uni nicht zu Ende für uns, ging weiter. Auch beim Trinken hat man weiter über Texte geredet und darüber auch gestritten. Die Welt war, glaube ich, polarisierter, also in verschiedenen politischen Gruppen, die es gab. Aber es wäre, glaube ich, noch kaum jemand auf die Idee gekommen zu sagen, das ist verboten. Also diese Auffassung darf es gar nicht geben. Das fand ich auch gut, das hat mir auch gefallen. Also kurzum, eine große Zeit. Man soll das nicht verklären. Ich weiß, das haben wir schon unsere Eltern mal gelacht. Früher war alles besser. Das machen die Alten immer. Es stimmt ja alles gar nicht. Man muss sich, glaube ich, auch jetzt in die andere Generation hineinversetzen, die Neuen. Was erwarten die? Wie wachsen sie auf? Was finden die großartig in ihrem Leben? Das ist möglicherweise was ganz anderes als das, was ich erlebt habe. Deshalb glaube ich, meine Erlebnisse kann man auf die Gegenwart gar nicht übertragen. Aber ist auch nicht schlimm.
Ohne Sie auf die Gegenwart übertragen zu wollen, aber wenn Ihnen jetzt so heute, Sie sind an der Humboldt-Universität, Sie sind in Berlin, wenn Ihnen jetzt heute ein Studierender, eine Studierende unterkommen würde, wo Sie genau diesen Freigeist trotzdem nochmal spüren, den Sie so bei sich hatten, haben Sie noch Möglichkeiten, mit diesen Studierenden was zu entwickeln? Finden Sie die raus? Können Sie die an der Hand nehmen?
Die gibt es. Aber der Unterschied zu früher, und das ist eine deprimierende Erfahrung, die bleiben nicht an der Universität. Mhm. Die Intelligenteren gehen lieber woanders hin, weil sie die Universität als einen komplett regulierten Raum der Fantasielosigkeit und der Unintellektualität wahrnehmen. Ich sage denen dann immer, und das kommt bei den guten Leuten auch so an, niemand braucht eine schlechte Historikerin. Niemand. Entweder sie fressen Bücher und sie machen das aus Leidenschaft, weil sie etwas wissen wollen. Entweder sie sind an philosophischen Fragen interessiert und schauen neugierig in die Welt. Und wenn sie es nicht sind, machen sie Zahnmedizin oder irgendwas anderes.
Und dann ist das Seminar wieder leer bei Ihnen oder bleiben Sie?
Nein, das sage ich nicht im Seminar.
Ah, okay.
Nein, also ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, niemals Leute öffentlich desavouieren. Das tut man nicht, weil es ein Machtgefälle gibt und Hierarchiegefälle. Man geht respektvoll mit den Leuten um und alle Leute haben ihre Gründe, warum sie da sitzen. Und die Gründe sind sehr verschieden. Aber klar ist auch, dass man, wenn man das nicht mit Leidenschaft macht, es nicht so viele Möglichkeiten gibt, was man mit diesem Studium anfangen kann. Man muss da sehr gut sein. Und wenn man nicht sehr gut ist, kommt man nicht weiter mit. Ja, man kann am Ende sagen, gut, dann wird man eben Lehrer. Aber da würde ich auch immer sagen, das sage ich auch in Einzelgesprächen immer, ihr müsst doch aber euren Schülern was beibringen. Es kann doch nicht sein, dass die Tatsache, dass der Job entfristet ist, die einzige Motivation ist, diesen Beruf zu ergreifen. Sondern ihr müsst ihnen was beibringen. Ihr müsst in denen die Leidenschaft für das Wissen entfachen und nicht dafür irgendwie Stoff nachzubrabbeln. Und das fehlt oft. Und da frage ich mich, woher das kommt. Und ich versuche immer, wo das immer schwieriger wird, den jungen Leuten zu sagen, seid anders. Seid einmal am Tag, sagt ihr laut und deutlich, nein, möchte ich nicht, will ich nicht. Oder halte ich nicht für plausibel. Stellt doch mal was in Frage. Ihr müsst nicht alles nachbeten, was euch eure Dozenten sagen. Und lest quer und querbeet. Macht dies, macht das, macht, was euch Spaß macht. Und lasst euch nicht in diese Muster pressen. Also im Unterschied zu meiner Zeit sind die jungen Leute viel konservativer heute und sind sehr viel mehr autoritätsfixiert und in diese Strukturen eingebunden und schaffen es oft nicht auszubrechen, weil es auch nicht belohnt wird. Das ist einfach so. Es wird nicht belohnt, wenn man etwas anders macht, aus der Reihe tanzt, dagegen ist, exzentrisch ist. Und diese Leute habe ich eigentlich immer am meisten geschätzt, wahrscheinlich weil ich selber so war, erkenne ich mich in denen immer wieder, diese Leute. Aber sie haben es heute schwerer als zu meiner Zeit. Als ich damals mich für meine erste Professur bewarb, das war auch die ich gleich bekommen hatte an der HU, eine Bewerbung, einmal Erfolg, mehr Glück kann man gar nicht haben im Leben, da waren noch diese Generation von Professoren, die ich noch als Student erlebt hatte. Die waren 20 Jahre älter als ich da anfing. Die hatten mit mir kein Problem. Ich glaube, ich habe einen ziemlich provozierenden Bewerbungsvortrag gehalten. Damit würde ich heute wahrscheinlich durchgefallen. Die hatten damit kein Problem.
Über was haben Sie gesprochen?
Es ging um Arbeiter und Pogrome im Zarenreich. Und ich vorstelle, dass die Arbeiterbewegung, die ja immer als links und fortschrittlich gab, Judenpogrome organisiert, das war eine ziemliche Unverschämtheit damals, dass das jemand... Ja, also sozusagen die sozialistische Bewegung, die Arbeiterbewegung diskreditiert.
Ja.
Damit hatten die kein Problem, das zu diskutieren. Ja, sondern im Gegenteil, die haben gesagt, oh, das ist mal was anderes als das, was man sonst hört. Interessant. Und das war lebendig und die schätzten die schätzen die Art, wie ich das vorgetragen habe. Und am Abend, ich erinnere mich noch daran, auch das wäre heute gar nicht denkbar, rief mich der Dekan an, ich saß beim Italiener irgendwie und aß eine Pizza und sagte, ja, hat uns gut gefallen, Sie haben den Job. Dachte ich, ja, dann ging das noch durch die ganzen Gremien. Aber mich hat das darin damals bestärkt, dass es gut ist, so zu sein, wie man ist, dass man sich nicht verstellt. Das klappt aber nicht mehr. Das weiß ich auch. Ja, die Leute können nicht einfach so sein, wie sie sind. Damit machen sie sich unbeliebt, sondern sie müssen im Grunde allerlei Sprüchlein schon aufsagen, die sie ins Gleis bringen. Und das ist für unsere Fächer tödlich.
Auch gerade mit dem Denken, wir wollen das nur am Rand streifen, aber Sie hatten selbst ja auch eine unangenehme Begegnung, will ich es mal nennen, in Berlin mit der Studentenschaft, als Sie sich einem bestimmten Thema gewidmet haben, wo eigentlich eine unangenehme Kampagne gegen Sie gestartet wurde.
Ja, das ist auch in der Presse immer falsch dargestellt worden, das sind ja keine Studenten. Ich habe ja keinen Konflikt. Ist noch nie in meinem Berufsleben an der HU seit 23 Jahren.
Ja.
Ist bei mir eine Lehrveranstaltung gestört worden. Nie. Hatte nie irgendwelche Konflikte mit Studenten. Das ist eine kommunistische Splittergruppe, die ganz ähnlich zugerichtet ist wie die, die ich selbst kennengelernt hatte in den 70er Jahren.
Ja.
Und nur in dem Unterschied, früher hätte man die ausgelacht, diese Leute, die sich darüber empört haben, dass ich einen Professor aus Oxford eingeladen habe, der über ihren Säulenheiligen ein Buch geschrieben hatte, also über ihren Religionsstifter. Und das empfanden sie als Beleidigung. Seitdem habe ich die am Hals. Das wäre nicht weiter schlimm, weil solche Sektenmitglieder in der Regel ausgelacht werden. Aber sie erzeugen im Netz einen Sturm der Entrüstung, der Empörung, sind gut vernetzt. Und das sind 3 oder 4 Leute, mehr sind es nicht, die im Netz eine Studentenbewegung inszenieren. Und die Medien fallen drauf rein. Und plötzlich ist man in aller Munde, es passiert irgendwas, plötzlich ist die ganze Uni mit Plakaten vollgehängt, weil die Sekte über Geld verfügt. Und alle haben den Eindruck, oh, hier ist eine große, von Studenten unterstützte Kampagne gegen einen ganz schlimmen Professor. Das war interessant, um zu sehen, was die sozialen Medien bewirken, die aus einer kleinen Gruppe von Versagern, die plötzlich ganz groß rauskommen, die gar nicht studieren, aber die Uni nutzen als ihre Bühne, ihr Feld, auf dem sie Einfluss gewinnen können. Der Kollege Münkler von den Politologen hatte die gleiche Gruppe auch am Hals. Und das führt dann dazu, dass sehr schnell ein Bild in der Öffentlichkeit von ihnen gezeichnet wird, das überhaupt nichts mit dem Leben an der Universität und den eigenen Forschungen zu tun hat. Seither klebt an einem so ein Etikett und man macht die Erfahrung, Leute wenden sich ab, man wird nicht mehr gefragt, ob man ein Gutachten schreibt. Dann ist der plötzlich umstritten, weil der plötzlich dauernd in der Öffentlichkeit ist, irgendwo im Netz, dann auf Plakaten. Plötzlich kann man seine Freunde an einer Hand abzählen, die einem noch bleiben. Die Institutionen ducken sich alle weg. Niemand will irgendwas machen. Das ist so die unangenehme Erfahrung.
Ja.
Nicht die Gruppe selbst. Das sind lächerliche Witzfiguren. Sondern eher das, was dann passiert anschließend. Die soziale Dynamik.
Das, was sie halten sollte, auch institutionell. Richtig. Als Professor in ihrer Universität.
Ja, 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 genau. Und dann macht man doch eine verstörende Erfahrung, die man aber doch schon kennt aus den historischen Feldern, auf denen man sich bewegt hat. Man weiß das, wie das läuft. Man hat nur immer gedacht, in demokratischen, plural organisierten Ordnungen könnte es das nicht geben. Was wir spätestens seit der verlorenen Ehre von Katharina Blum von Böll wissen, ne, dass das auch damals schon ging, dass wir das immer schon hatten. Das Beispiel war die Bild-Zeitung, das Böll damals bemühte, wo er auch so eine Kampagne beschrieb. Und da die sozialen Medien da todbringend sind, halten die Leute sich extrem zurück. Sich irgendwie in der Öffentlichkeit auf eine Weise auszustellen, die diese Folgen für sie haben könnte. Und das verstehe ich auch. Es gibt Familien, die haben Kinder, die müssen zur Schule gehen und man hat allerlei andere soziale Kontakte in seinem Leben, die man nicht verlieren will und in denen man zu Hause sein möchte. Man muss schon eine ziemlich starke Persönlichkeit und Charakterstärke haben, um Kampagnen dieser Art durchzustehen.
Um nicht zu zerbrechen daran.
Ja, auch. Genau.
Ja, Sie haben eben von Münkler erzählt ihrem Kollegen. Wir wechseln das Thema, den Schauplatz. Sie haben auch in München ja hier ein Jahr verbracht als Stipendiat der Siemens-Stiftung, um hier ihr Werk zu vollenden. Im Vorgespräch haben Sie erzählt, das war super. Weil ihr Kollege mit seiner Frau auch dort war, unter anderem war das noch ein Add-on und sie haben das sehr genossen, aber auch mal wieder ein Jahr lang nur für sowas Zeit zu haben, oder?
Ja, also es gibt bei der Siemens Stiftung zwei Fellows, die jeweils ein Jahr erhalten und dann in einer Wohnung in Schwabing dort ein Jahr verbringen können und denen nichts anderes abverlangt wird, als das Buch zu schreiben. Das ist ja paradiesisch. Weil die Universität gar nicht mehr der Ort ist, an dem das noch möglich ist und an dem das noch geschätzt wird, dass man genau das macht und nicht Punkte in Gremien sammelt oder in der Anhäufung von Drittmitteln. Und das wollte ich unbedingt machen und Marina Münkler, die Altgermanistin, war der zweite Fellow und wir waren da zusammen und sie hatte ihren Ehemann Herfried Münkler, den ich von der HU schon kannte, dabei. Das war eben auch noch, hatte diesen netten Effekt, dass wir uns hin und wieder abends gesehen haben und hatten uns auf dem Flur ausgetauscht, einen Smalltalk. Das war sehr nett. Und das Schöne war, dass man konnte morgens sich an den Schreibtisch stellen. Im Sommer machte er den Balkontür auf und hörte die Vögel zwitschern. Und dann konnte man entspannt einfach an seinen Text gehen. Die Staatsbibliothek, fußläufig in 5 Minuten entfernt, konnte sich Bücher mit in die Wohnung nehmen und am Abend was anderes machen. Essen gehen, Freunde treffen. Und ich habe gemerkt, was die Universität nicht mehr hat. In den 80er Jahren, als ich studierte, gab es keine Drittmittel. Gremien haben die meisten Professoren ihre Zeit nicht mit vergeudet, mit so einem Unsinn. Also wenn ich mich an Hildermeier erinnere, meinen akademischen Lehrer, der kam zweimal in der Woche zur Lehrveranstaltung in die Uni, sonst war der zu Hause. Und hin und wieder habe ich dem als Hilfskraft Bücher nach Hause gebracht. Der machte also das, wofür man heute ein Freijahr braucht. Was machten die? Die saßen zu Hause und schrieben Bücher, weil das Buch die Anerkennungsressource war. Mhm. Heute ist die Anerkennungsressource in der Uni, wie viel Drittmittel hast du eingeworben, wie gut bist du vernetzt und in wie vielen wichtigen Gremien sitzt du denn? Das ist das Entscheidende geworden. Und das kann es nicht sein. Für mich ist das wichtig, mich zu Papier zu bringen, mich in Worten auszudrücken. Das Glück, einen gelungenen Satz aufgeschrieben zu haben, von dem ich das Gefühl habe, dass er mich enthält, dieser Satz. Dass ich mich in dem Satz wiederfinde. Und dass es Leute gibt, irgendwo, irgendwann, die das auch so empfinden. Die sich wiederentdecken in einer Geschichte. Das ist doch Glück. All das andere sollen die Leute sich auf ihren Grabstein schreiben lassen. Ich hatte einen SFB und hatte 3 DFG-Projekte. So kann Wissenschaft nicht funktionieren. Und deshalb ist diese Institution der Siemens-Stiftung einfach grandios. Welche Stiftung macht das noch? Einfach nur Geld ausgeben dafür, dass einer sein Buch zu Ende schreibt. Das finde ich wunderbar und ich bin sehr froh, dass es das weiter gibt.
Wenn Sie uns mal mit an Ihren Schreibtisch nehmen, Sie haben das eben so erzählt, da macht man das Fenster auf, die Vögel zwitschern, aber doch auch das Ringen um das Wort, den Satz, den Gedanken und den auch niederzuschreiben. Sitzen Sie ruhig da, stehen Sie manchmal auf und verwerfen alles, lesen Sie den Satz 5 bis 10 Mal durch. Wie fokussieren Sie sich? Wie gehen Sie ran an sowas?
Es gibt ja mein akademischer Lehrer, Hildermeier, der war der Typ, glaube ich, ich weiß es nicht, ob das der eigentliche Typ des Wissenschaftlers ist. Ich glaube ja, der schrieb jeden Tag eine Seite. Ganz so, dafür hatte er da seine Zeit und dann machte der das. Ich kann das nicht. Ich bin emotional viel zu instabil für so etwas, sondern ich fühle mich heute so und morgen so. Und manchmal fühle ich mich am Morgen anders als mittags oder abends. Ich kann die Uhr nicht danach stellen. Das geht einfach nicht. Ich bin Anfallschreiber. Wenn mir was einfällt, dann schreibe ich. So lange, bis mir nichts mehr einfällt. Und in der Regel korrigiere ich meine Sätze auch nicht. Nämlich, wenn ich einen Anfall habe, dann bleiben die Sätze stehen. Die stehen da so, wie ich sie geschrieben habe. Aber dann kommen Momente, an denen fällt mir nichts ein. Dann spiele ich auf meiner Gitarre herum oder mache eine Flasche Wein auf, gehe spazieren. Mache irgendwas anderes. Früher hat mich das bedrängt,
auf geradezu protestantische Weise, obwohl ich eigentlich katholisch bin, dass ich nichts geleistet hatte als Doktorand. Ich dachte, du hast nichts geleistet. Du hast den ganzen Tag nichts geschrieben. Du bist ein Versager. Und dann nach einer Woche nichts schreiben, war das einfach geradezu albtraumhaft, dass man hier versagt. Ich habe dann irgendwann verstanden, dass mein Schreiben davon lebt, dass ich nur schreiben kann, wenn mir was einfällt. Und mir fällt eben nicht immer was ein. Und das sind die ganz seltenen Momente im Leben. Wenn man so ein Buch liest, das man geschrieben hat, denkt man, das hast du geschrieben? Das würde dir im Traum nicht einfallen, jetzt das aufzuschreiben. Aber das war der Moment, in dem diese Sätze flossen. Und jetzt fließen sie vielleicht nicht mehr. Gibt auch Momente, glaube ich, im Leben vieler, wo einem monatelang nichts mehr einfällt. Wo man einfach alles gesagt hat. Auch das Gefühl, es ist alles gesagt. Das war es jetzt. Für mich ist diese Vorstellung ganz fern. Man könne das so wie von 8 bis 16 Uhr mit der Stechuhr am Schreibtisch sitzen. Das kann ich nicht, das will ich nicht und das ist auch in der Regel fantasielos. Deshalb mache ich so, wie es mir gefällt und ich habe meinen Rhythmus gefunden. Und ich warte auf den Moment der Inspiration und wenn der kommt, dann setze ich mich hin.
Sie haben uns schön mitgenommen ganz am Anfang, was Ihre Herangehensweise ist, Geschichte, Philosophie, das erklären wollen, etwas verstehen wollen, jetzt auch so in Ihr Arbeitsumfeld. Was inspiriert Sie? Fallen Sie über Bücher von Kollegen und denken, oh Gott, da muss jemand was Weiteres entwickeln? Oder wo holen Sie Ihre intellektuelle Stimulanz her, sich wieder an ein neues Projekt zu setzen? Denn da gibt es ja auch noch welche für die Zukunft.
Ja, nicht dadurch, dass ich Bücher von Kollegen lese. Das mache ich in der Regel gar nicht oder selten. Fachbücher lese ich so gut überhaupt nicht mehr aus der Geschichtswissenschaft. Ich habe gemerkt, das bringt mir gar nichts, um meine Fantasie anzuregen. Ich gehe mit offenen Augen einfach durch die Welt. Ich gucke mir skurrile Dinge an. Auf der Straße oder im Ausland, wenn ich irgendwo unterwegs war. Die Skurrilitäten, die ich in Russland gesehen habe, die Absurditäten des Lebens, die so witzig waren und grotesk, manchmal auch sehr traurig, die haben mich immer angeregt, darüber nachzudenken, warum war das jetzt so? Warum hast du darüber eigentlich gelacht? Und obwohl hier niemand gelacht hat und alle das völlig normal fanden, wie sich da jemand verhalten hat, könnte da viel erzählen, dafür bleibt die Zeit nicht, für die komischen Momente.
Aber lassen Sie mich noch kurz ergänzen, Sie waren 1991, als eigentlich alles im Umbruch und Zerfall war, waren Sie dort, vor Ort und haben das quasi wie ein Zeitzeuge live miterlebt.
Richtig. Und danach eigentlich in den 90er Jahren immer in meinen Semesterferien. Also ich war jedes Jahr nach 91 war ich für 4 Monate in Russland. Bis etwa 2005. Weil das jedes Jahr so. So dass ich das sehr nah gesehen habe, wie alles zerfällt, was für absurde Begebenheiten einen da, mit denen man konfrontiert wurde auf der Straße. Das ist so etwas, mit offenem Auge durch die Welt gehen. Nicht alles schon sich selbst mit seinem Vorwissen zu erdrücken und zu erklären, dass man schon weiß, dass das ja nur schrecklich sein kann oder unzivilisiert, sondern mit offenem Auge hingucken, sich mit Menschen unterhalten und versuchen, Teil des Lebens zu werden. Das fand ich immer extrem anregend für meine Arbeit. Dann bin ich ich lese wahnsinnig viele Romane, Belletristik. Das hilft mir, meine Fantasie anzuregen, Geschichten zu bauen, mir zu überlegen, wie kann man Geschichten erzählen, was sind schöne Sätze. Ich hatte mal in den 90er Jahren meine Martin-Walser-Phase, weil ich seine kurzen Sätze so mochte. Und da fing ich also auch an, kurze Sätze zu schreiben, bis ich dachte, na, du bist nicht Martin Walser, du bist jemand anderes, du musst deinen Stil finden. Aber das konnte ich eigentlich nur, indem ich den imitierte, den Stil, wusste ich, Imitation ist aber nicht gut. Und du willst was anderes sagen, du willst nicht wie Martin Walser klingen. Und dann sind es philosophische Texte, die ich lese. Sehr viel Philosophie. Das lese ich und das bringt mich zur Technik des Infragestellens. Alles anders machen, als es dort steht. Das möchte ich gern. Ich will nicht irgendwas schreiben, was so erwartbar ist, was alle schon wissen, schon kennen, sondern das muss neu sein. Und wenn es geht, die eigenen Texte wieder umschreiben und sagen, habe mich geirrt, sehe ich heute anders, kann man auch machen. Es muss Freude machen und mir macht Infragestellen und wildes Denken, das macht mir Freude, nicht angepasst zu sein. Das finde ich gut. Und wenn sich das in einem Satz widerspiegelt Und die Leute mir sagen, das ist das größte Kompliment, ich habe, während ich dich las, dich sprechen gehört. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Dann denke ich mir, du hast alles richtig gemacht. Die Leute hören dich sprechen, während sie deine Sätze lesen. So würde ich das sehen.
Jetzt frage ich aber noch aus rein persönlicher Neugier. Sie haben gesagt, Gitarre spielen. Mhm. Akustik oder E-Gitarre?
Beides.
Beides? Was haben Sie denn für einen Stil? Haben Sie früher auch in einer Band gespielt oder sowas? Ganz für sich?
Nein, ich kann auch keine Noten. Ich habe mir Gitarre spielen selbst beigebracht und spiele nach Gehör. Und ja, so, wir sind alle in den 70ern mit Bob Dylan und Neil Young aufgewachsen worden. Das ist die Musik, die ich mochte und die spiele für mich allein. Etwas mal am Abend herauszusingen, es kann auch sehr schön sein.
Herrlich. Und obwohl wir mit unserer Zeit am Ende sind, wir haben vorhin kurz Ihren Vater gestreift. Ja. Ich möchte aber wirklich, dass Sie es nochmal sagen, damit wir hier nochmal diesen Asset, mit dem ich groß geworden bin, auch nochmal implementieren. Ihr Vater war Lebensmitteltechniker, ist das richtig?
Technologe.
Mhm. Er hat gearbeitet in Holzminden und wir haben ihm viele Produkte zu verdanken, mit denen wir aufgewachsen sind. Ihr Vater ist unter anderem
Erfinder der 5-Minuten-Terrine, der Erasco-Bihuhn-Suppe und allerlei Junkfood, den ich in den 70er Jahren als ein Kind immer als Versuchsperson ausprobieren musste. Er hatte die Prototypen in der Tiefkühltruhe. Und das war allgegenwärtig, die Tiefkühlpizza und all die Dinge, die erst sehr viel später auf den Markt kamen, die hatten wir schon sehr früh. Und er stellte diese Dinge daher, die Geschmacksstoffe für diese Firmen und fuhr dann zu diesen Firmen auch hin, die dann die Produkte am Ende umsetzen mussten, die sie da entworfen hatten. Und dann wurde das ausprobiert. Bin auf vielen Dienstreisen bin ich mitgefahren als Kind, wenn er irgendwo hinfuhr zu Erasco, das war glaube ich irgendwo in Pferden an der Aller oder irgendwo, da war diese Firma und andere Firmen, wo das dann angeboten wurde, das Produkt. Wenn er die Patente für sich hätte behalten dürfen, wäre er reich geworden. Da die aber an die Firma gingen, war damit eben nichts. Ja, das ist eine interessante Erinnerung und weit entfernt von den Interessen, die ich hatte.
Ja, aber das musste jetzt einfach nochmal zum Schluss gesagt werden.
Ja, natürlich.
Leider ist unsere Zeit auch schon zu Ende miteinander. Ja. Ich glaube, wir hätten noch lange sprechen können. Vielleicht haben wir an anderer Stelle oder auch hier in dem Format nochmal die Gelegenheit.
Würde mich freuen.
Danke Ihnen, Professor Babarowski.
Vielen Dank,
dass Sie
Ihnen
die Zeit heute
danke.
Für uns hatten.
Danke, hat Spaß gemacht.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!